Liebe Gemeinde, bald ist es endlich soweit. Heiligabend. 2 Tage noch. Und wir gehen heute den vorletzten Schritt sozusagen unseres Adventsweges. Das Zelt vorne auf der Bühne kennt ihr. Es ist Symbol dafür, dass wir miteinander unterwegs sind und Gott mit uns. Seid ihr in den letzten 3 Wochen Jesus begegnet, Gott begegnet? Habt ihr die Adventszeit mit Erlebnissen voll gehabt, die euch auch so eine geistliche Tür geöffnet haben, eine Herzenstür für den König, der da kommt? In der heutigen Predigt soll es um Begegnung gehen. Wir begegnen 2 Menschen, die, wie wir heute, kurz vor einem der wichtigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte stehen, der Geburt Jesu Christi. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese eine der beiden Begegnungen, der ersten Begegnung. Und ich lese aus Lukas 1 die Verse 5 bis 23. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu den Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und so siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Wir begegnen Zacharias. Und Zacharias begegnet einem Engel. Es ist Gabriel, der direkt von Gott gesandt wurde. Und er hat eine wunderbare Nachricht. Er und seine Frau sollen einen Sohn geschenkt bekommen. Und nicht nur das, er soll sogar eine ganz besondere Rolle in der Geschichte Israels einnehmen. Das, was Zacharias und damit auch Elisabeth hier angekündigt wird, steht in der großen Tradition der biblischen Begebenheiten und muss auch in Zacharias Erinnerungen und Gedanken und Gefühle ausgelöst haben. Schließlich, so wird uns berichtet, ist nicht nur ein frommer Mann, so wie viele von uns, sondern sogar ein Tempeldiener, also so ein bisschen so wie ich. Und er kennt sie, die Geschichten seines Volkes. Er hat bestimmt bei dieser Ankündigung an Abraham gedacht oder auch an Rahel oder an Simson oder auch an Samuel. Eltern und Kinder, die geboren wurden, obwohl die Wahrscheinlichkeiten dafür mehr als gering gewesen sind. Gerade in den Schwachen, Menschen, das weiß Zacharias, im nahezu Unmöglichen hat Gott die Eltern und Kinder gebraucht, um seine Geschichte zu schreiben über Jahrhunderte. Geschichten, die im Tempel immer wieder weitererzählt wurden, ja, die Zacharias als Tempeldiener wahrscheinlich tagtäglich weitererzählt hat. Er wird wahrscheinlich auch davon erzählt haben, dass noch etwas kommen wird, nämlich dass wieder ein solches Kind kommen wird, der Messias. Und ein Bote vor diesem Messias kommen wird, der das Volk darauf vorbereitet. Zacharias wird diese Verheißung, die in Jesaja und Jeremia steht, von den Propheten berichtet wird und die Geschichte der Tora ausmachen, jeden Tag erzählt haben. Er, Zacharias, dessen Name für sich spricht, Zacharia, Zachar, Jahwe, der Herr gedenkt seines Volkes. Und nun steht der Engel vor ihm und er sagt, Zacharias, das, worüber du jeden Tag erzählst, dieser Bote wird dein Kind sein. Johannes soll er heißen, das heißt Gnade Gottes, der Herr denkt an euch. Und Zacharias, er kann es nicht glauben. Statt in Jubel auszubrechen, dass all das, was er hofft, auf all das, was er wartet, auf all das, was er erwartet, das, was er inhaliert hat sozusagen und das, was er anderen weitererzählt, er kann es nicht glauben. Er zweifelt daran. Er braucht einen Beweis, ein Zeichen, etwas, woran er sich festmachen kann. Nein, er ist wahrlich kein Glaubensheld in dieser Geschichte. Und draußen, da wartet das Volk auf einen Glaubenshelden. Jemanden, der Zeugnis gibt. So war es nach dem Räucheropfer damals üblich, dass der Priester rauskam und der Gemeinde Vergebung der Sünden zugesprochen hat. Der Engel aber erkennt, dieser Zacharias, er kann kein Zeugnis geben. Ein Zweifelnder kann Zweifelnden kein Zeugnis sein. Und so versiegelt er seine Lippen.
Und während Zacharias nicht reden kann oder medizinisch gesprochen an einer temporären Aphasie leidet, ja, die gibt's wirklich, tritt der Erzengel Gabriel ein zweites Mal in Aktion. Ich lese Lukas 1, Vers 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott zur Stadt Galiläas gesandt, deren Name Nazareth lautet, zu einer jungen Frau, die mit einem Mann verlobt war, dessen Name Josef lautete, aus dem Hause Davids, und der Name der jungen Frau war Maria. Und er, der Bote, ging zu ihr hinein und sagte, sei voll Gnade, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde über die Anrede beunruhigt und dachte, was ist das für ein sonderbarer Gruß? Und der Engel sagte zu ihr, hab keine Angst mehr, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst empfangen in deinem Leib und wirst einen Sohn gebären und du wirst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden und es wird ihm der Thron David seines Vaters, Gott der Herr, geben. Und er wird König sein über das Haus Jakobs bis in alle Ewigkeit und seine Königsherrschaft wird kein Ende sein. Und Maria sagte zu dem Engel, wie wird das möglich sein, weil ich mit keinem Mann zusammenlebe? Und der Engel antwortete und sagte zu ihr, der Heilige Geist wird zu dir kommen und die Kraft des Höchsten wird dich beschatten. Daher wird das Heilige, was geboren ist, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat noch einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und dieser Monat ist der sechste, denn bei Gott ist kein Wort unmöglich. Und Maria sagte, siehe, hier bin ich, die Sklavin des Herrn. Mir geschehe nach deinem Worte. Und von ihr ging der Engel fort. Ortswechsel, Nazareth, ein Städtchen in Judäa von Israel. Im Norden von Israel heutzutage hat Nazareth 77.000 Einwohner. Damals werden es deutlich weniger gewesen sein, vielleicht 10.000. Dorthin geht der Engel Gabriel. der Zacharias in Jerusalem aufgesucht hatte. Wie haben wir uns diesen Engel vorzustellen? Als ein Wesen voll Licht und Erkenntnis oder voll Schönheit und Herrlichkeit, herrlicher als die Morgenröte oder voll Kraft und Leichtigkeit der Bewegung, wie es in einer Predigt über Engel aus dem Jahre 1876 heißt, oder als einen Mann mit großen Schwingen, wie ich es einmal eindrucksvoll in einer Theateraufführung gesehen habe, oder wie ein musizierender Engel, wie ihn ein Maler der Renaissance, nämlich Melozzo da Forli, gemalt hat und wie es heute in den Museen des Vatikans zu besichtigen ist. Oder als einer der vielen Helfer auf Weihnachtsfeiern für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, da auf der rechten Seite. Aber sicherlich sah der Engel wohl nicht so aus. Sicherlich sind alle diese Vorstellungen Produkte unserer menschlichen Fantasie. Das griechische Wort Angelos heißt einfach nur Bote, Überbringer von Nachrichten, wie unser heutiger Postbote, ohne dass etwas über das Aussehen der Person gesagt wird. Wahrscheinlich war ein Angelos ein ganz normaler Mensch, einer wie du und ich. Durch solche Personen spricht Gott, nicht durch Weihnachtsengel, mögen sie auch noch so niedlich aussehen mit ihrem Engelzahn, mit ihren Flügeln. Wie ihr in meiner Übersetzung seht, habe ich Parthenos mit junger Frau übersetzt. Das griechische Wort kann nämlich, wie übrigens sein lateinisches Synonym Virgo, sowohl junge Frau als auch unberührte junge Frau bzw. Jungfrau bedeuten. Allerdings überwiegt bei beiden Wörtern, vor allem in späterer Zeit, die Bedeutung Jungfrau. Zu dieser Perikope gibt es in dem Paralleltext in Matthäus 1 ein Zitat in Jesaja 7, Vers 14. Im Hebräischen steht das Wort Alma. Auch dieses Wort hat beide Bedeutungen, bedeutet in Jesaja 7, Vers 14 wohl einfach junge Frau. Seht, die junge Frau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären. Ich kürze diese Diskussion ab, weil wir hier nicht weiterkommen und sich nur eine der vielen offenen Fragen zeigen, die man auch die Marienfrage nennen könnte, so wie es eine synoptische Frage und außerhalb des Neuen Testamentes eine homerische Frage gibt. Dass es bei Matthäus und bei Lukas Widersprüche gibt, das zeigt die Bezeugung der Davidsohnschaft, die ja gerade einen menschlichen Vater voraussetzt, denn die Abstammung des Vaters Josef vom Hause David spielt dabei eine nicht unwichtige Rolle. Ich schließe mich dieser Frage dem an, was ein bekannter Neutestamentler der älteren Generation, Eduard Schweitzer, in seinem Matthäus-Kommentar geschrieben hat. Was die Geschichte von der Jungfrauengeburt auch sagen will, und darauf kommt es an, nicht auf das biologische Wunder, was diese Geschichte also sagen will, ist, dass die Geburt nicht einfach als einer unter vielen in der langen Reihe von Millionen von Geburten steht, nicht einfach durch den schöpferischen Willen oder durch den Trieb des Mannes, sondern durch Gottes eigenen Schöpferwillen bestimmt ist. Maria wird nach der Ankündigung des Engels einen Sohn gebären. Sein Name Jesus, Yeshua, bedeutet Jahwe hilft. Jesus wird allen denen helfen, die an ihn glauben. Auf die Botschaft des Engels reagiert Maria unerwartet ungewöhnlich. Sie äußert Zweifel. Die Kommentare haben sich immer wieder über diese Antwort Marias gewundert und sie zu erklären versucht. Ein Kommentar bemerkt dazu, ich zitiere, die Rückfrage der Maria überrascht, Vers 34. Daran führt kein Auslegungsversuch, der diese Überraschung überspielen will, vorbei. Wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? So antwortet Maria auf die Botschaft des Engels. Selbst wenn wir davon ausgehen, was nicht unbedingt zutreffen muss, dass Maria noch Jungfrau war und mit Josef, weil es verpönt gewesen war, noch nicht geschlechtlich verkehrt hatte, so deutet die eingangs erzählte Verlobung mit Josef darauf hin, dass eine Heirat und damit der Vollzug der Ehe in naher Zukunft bevorsteht. Die Ankündigung eines Sohnes, der Engel hatte ja keinen begrenzten Zeitraum genannt, innerhalb dessen die Verlobung eintreffen sollte, kann dann doch nicht überraschen. Deshalb ist diese Rückfrage überraschend. Nach diesem neutestamentlichen Exegeten sei diese Frage eine spätere Einfügung, die einen erzähltechnischen Grund habe. Diese Frage soll die Rede des Engels gleichsam provozieren. Der Engel muss also weiter von der Geburt berichten, da diese Verheißung bisher sinnvoll sei und als abgeschlossen gelten könne. Also erläutert der Engel nun die Art der Geburt Jesu. Es handele sich nämlich um eine Jungfrauengeburt. Dies geschieht aber ihr andeutend durch eine bildhafte Redeweise. Die Zeugung Jesu kommt durch den Heiligen Geist und in einer zweiten Zeile nach Art eines Parallelismus Membrorum ausgedrückt, das ist ein hebräisches Stilmittel, durch die Kraft des Höchsten zustande, durch das also, was man eine geistgewirkte Jungfrauengeburt nennen könnte, wird in Vers 35 die Gottessohnschaft begründet. Als weitere Begründung wird, wie Matti schon sagte, die Schwangerschaft der Elisabeth angeführt, die wegen ihrer langjährigen Kinderlosigkeit schon die Kinderlose genannt wurde und die noch einen Sohn gebären wird. Ungewollte Kinderlosigkeit ist heutzutage keine seltene Erscheinung, trotz der vielen Kinderwunschkliniken und der damit verbundenen Möglichkeiten bis hin zur Leihmutterschaft. Der Engel beendet sein Beispiel von der späten Schwangerschaft der Elisabeth mit dem Hinweis, dass bei Gott kein Wort unmöglich sei. Mit Wort meint er hier, dass jedes verheißene Wort auch Wirklichkeit werde. Also auch die Verheißung von der Jungfrauengeburt Jesu. Nun ändert Maria ihre skeptische Haltung und sagt: Siehe, da bin ich, die Sklavin des Herrn, mir geschehe nach deinem Willen. Manchmal wird das griechische Wort doule mit Magd übersetzt, bei Luther zum Beispiel, aber das ist nicht ganz richtig, denn eine Sklavin war gegenüber einer Magd hierarchisch niedriger gestellt. Wir sehen also, dass Maria, die sich selbst als eine Person versteht, die unten, ja ganz unten in der sozialen Hierarchie stand und total abhängig von Gott war, ihrem Herrn. Nun ist die zweite Geschichte zu ihrem Ende gekommen und der Bote geht wieder fort. Euch ist sicherlich längst aufgefallen, dass beide Texte, der eine von der Ankündigung der Geburt des Johannes und der andere von der Ankündigung der Geburt Jesu, parallel gestaltet sind. Wenn wir beide Texte miteinander vergleichen, finden wir die folgenden Gemeinsamkeiten. Erstens: Zu beiden Personen kommt der Engel Gabriel. Zweitens, beide Personen fürchten sich. Drittens, der Engel beruhigt beide, indem er sie auffordert, sich nicht zu fürchten. Viertens, er verheißt etwas Wunderbares. Fünftens, beide Personen verhalten sich kritisch gegenüber dieser Verheißung. Sechstens, sie bringen dabei Einwände vor. Siebtens und letztens, der Engel geht auf ihre Einwände ein und kündigt damit Weiteres an. Diese Auflistung der Gemeinsamkeiten führt zu einer weiteren, wichtigeren Frage. Warum werden Zacharias und Maria, die beide kritisch fragen, unterschiedlich behandelt? Warum wird Zacharias bestraft, Maria aber nicht?
Paula, lass die Gemeinsamkeiten noch kurz ruhig stehen. Ja, liebe Gemeinde, das ist doch wirklich eine spannende Frage. Der Engel begegnet beiden, beide zweifeln, aber irgendwie kriegt Zacharias eine Strafe und Maria wird dafür auch noch so ein bisschen gelobt, dass sie jetzt Jesus zur Welt bringt. Woran liegt das? Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage für heute, die uns auch einen Impuls geben kann für die nächsten zwei Tage, bis wir bei Heiligabend angekommen sind. Wir sehen ja, dass nach dem Lukas-Evangelium der Engel Gabriel die Strafe der Aphasie, danke für die Erklärung, mit dem Unglauben des Zacharias in Verbindung bringt. Und wir müssen uns ja vorstellen, Zacharias und Maria sind ja zwei grundsätzlich unterschiedliche Personen. Zacharias wird uns als Priester vorgestellt, der zur Priestergruppe Abias gehört. Von Maria erfahren wir, dass sie eine Parthenos sei. Übrigens im Alter von nur 12 bis 12,5 Jahren, das müssen wir uns vorstellen, da dies damals das normale Verlobungsalter der Mädchen war. Katholisch gesprochen, wir wechseln mal so ein bisschen die Kirche, stehen sich also ein Kleriker und ein Laie gegenüber. Der Kleriker Zacharias, der die Botschaft des Engels, nämlich das Wunder von der späten Schwangerschaft seiner Frau hört, müsste, logisch gesehen, dieser Botschaft eigentlich glauben. Er hat alles Vorwissen. Er weiß alles. Das dürfte ihn überhaupt nicht überraschen. Er erzählt die Geschichte jeden Tag. Er kennt die vielen Geschichten aus der jüdischen Bibel, in denen Personen wie Abraham, Jakob, Mose ebenfalls wunderbare Offenbarungen erhielten. Man denke nur zum Beispiel nur an die Offenbarung, die Mose am brennenden Dornbusch zuteil wurde. Trotzdem glaubt er sie nicht. Wenn er die Rückfrage stellt, woran werde ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist schon vorgerückt an ihren Tagen. Maria war keine studierte Theologin. Sie war vielleicht auch eine ganz typische Jüdin ihrer Zeit. Über die Jahrhunderte hat sich der jüdische Glaube erhalten, aber er war auch sowas wie in einem Schlafzustand. Die Juden haben sich an alle ihre Gesetze gehalten, sie sind in die Synagoge gegangen, sie haben Sabbat gefeiert, sie haben alle Feste gefeiert, aber das gehörte irgendwie ganz normal so zum täglichen Leben dazu. Sie weiß natürlich auch nichts von einer Jungfrauengeburt. Daher fragt sie, wie wird das möglich sein, weil ich keinen Mensch kenne? Und hier wird es vielleicht relevant für uns. Denn ich stelle mir die Frage, was ist denn Weihnachten für uns Christen? Für die, die die Weihnachtsgeschichte nicht 1, 2, 3, 4, 5 Mal gehört haben, sondern schon viel, viel häufiger. Und dann beschleicht mich ganz persönlich das Gefühl, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen wie Zacharias sind. Wir wissen, was kommt. Und wir regen uns auf, wenn es mal keinen Weihnachtsbaum gibt. Wir wissen auch, was kommen sollte. Wir feiern dieses Fest jedes Jahr. Wir haben unsere Abläufe, unsere Rituale. Wir haben und wollen es kuschelig und warm und gemütlich haben, festlich. Und ich liebe Weihnachten auch, weil es häufig gelingt, den Alltag und die weltgeschichtlichen Ereignisse einfach mal kurz zur Seite schieben zu können. Und ich glaube, auch deswegen treffen uns Anschläge auf Weihnachtsmärkte wie der schreckliche jetzt in Magdeburg, nicht nur, weil wir der Opfer gedenken ganz besonders, sondern auch innerlich, weil sie unsere Weihnachtsruhe stören. Sie erinnern uns, dass sich trotz aller weihnachtlichen Stimmung alles Leid der Welt sich immer noch nach Erlösung sehnt. Eben diese Erlösung, die der Engel auch Zacharias ankündigt. Und unter all dieser Decke, was unter Weihnachten liegt, frage ich mich ganz ernsthaft, glaube ich eigentlich noch wirklich an das Wunder von Weihnachten? Dass uns dort beschrieben wird und dass der Engel Zacharias ankündigt und das bis heute immer noch in das Leben eines jeden von uns hineinstrahlen will. Oder bleibt genau das, dieses Wunder, obwohl ich jedes Jahr Weihnachten feiern, stumm in mir. Und auch ich stumm gegenüber anderen Menschen, wie auch Zacharias stumm war, weil ich und weil wir das Wunder der Weihnacht zwar kennen, aber vielleicht doch nicht so recht in unser Herz lassen und daran glauben können, dass Gott wirklich Mensch geworden ist und dass das Auswirkungen hat auf jeden einzelnen Tag, auf jeden einzelnen Morgen, auf jede einzelne Sekunde, auf jede einzelne Situation, die wir im Alltag gehen. Für mich bedeutet das, so eine Entscheidung zu treffen einfach. Eine innerliche, zu der meiner Meinung nach uns Zacharias und Maria herausfordern. Wollen wir, will ich, das Weihnachtsfest, was wir übermorgen feiern, so wie Zacharias, wenig verwunderlich an mir vorübergehen lassen?
Oder merken wir, dass Weihnachten etwas ganz Besonderes ist, dann verhalten wir uns wie Maria. Wir feiern die Geburt des Gottessohnes Jesus, wir nehmen Gottes Verheißung an, wir machen unser Herz weit, Immanuel, Gott ist mit uns. Der bekannte Pfarrer und Liederdichter Paul Gerhardt hat diese weihnachtliche Stimmung in einem wunderschönen Lied zusammengefasst, nämlich Ich stehe in deiner Krippen hier, wie wir es ja vorhin als zweites Lied gesungen haben. In der vierten Strophe, die wir auch gesungen haben, verwendet der Dichter ein Bild von der Weite eines Abgrundes und ein weiteres von der Weite des Meeres, das jeder sich gut vorstellen kann, besonders derjenige, der wie ich gerne in schwindelerregenden Höhen frei klettert oder der das Meer vielleicht an der Nordsee, an der Ostsee oder am Mittelmeer schon einmal miterlebt hat. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nicht weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. So weit wie ein Abgrund oder wie das Meer sollte die Seele sein, um das zu erfassen, was an Weihnachten geschehen ist. Gebe Gott, dass auch wir in diesem Jahr etwas von dieser alpinen und maritimen Weite der Seele an Weihnachten erfahren. Amen.
Ganz lieben Dank euch. Maria und Zacharias, beide begegnen Gott. Manchmal geht es mir so, dass ich mir die Begegnung für mich wünsche, so wie wir es gehört haben. Manchmal wünsche ich mir diese Gottesbegegnung aber auch für eine andere Person. Ich möchte euch jetzt eine Minute Zeit geben, in der ihr in der Stille für eine Person beten könnt, für die ihr euch eine Gottesbegegnung wünscht. Vielleicht ein Familienmitglied oder ein Freund oder eine Freundin. Jemand, der einsam ist oder jemand, dem Weihnachten nichts mehr bedeutet. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Namen auf eine kleine Karteikarte schreiben. Neben euren Stühlen findet ihr die Kärtchen und so bei jedem zweiten oder dritten Stuhl auch einen Stift. Betet doch weiter in den nächsten Tagen und überlegt, wie ihr vielleicht auch der Botschafter sein kann, der die Begegnung mit Gott ermöglicht. Denn es sind keine Engel mit Flügeln oder gleißende Gestalten, sondern die Botschafter, das sind wir. Eine Minute Stille. Vater, du kennst jeden Namen, den wir aufgeschrieben haben. Du kennst jede Person. Du liebst jede einzelne Person. Und du hast unsere Gebete gehört. Dafür danken wir dir. Amen.
Ich darf uns noch den Segen Gottes zusprechen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Guter Gott, du bist Zacharias begegnet in Form eines Boten, eines Engels. Du bist Maria begegnet in Form eines Boten, eines Engels. Und du begegnest auch uns. Du willst uns begegnen jeden Tag im Alltag neu. Hilf uns zu glauben. Segne uns mit Freude und Liebe. Und mach uns dazu fähig, Frieden in diese Welt zu tragen. Guter Gott, du möchtest uns dazu befähigen und du stehst an unserer Seite. Du gehst mit uns und schlägst da dein Zelt auf, wo auch immer wir sind. So segne dich unser gütiger Gott, der dich geschaffen hat, der dich liebt und der dir immer wieder begegnen will. Er segne dich mit eben diesem Frieden, dieser Freude und dieser Liebe für dich selbst, für deine Nächsten und für alle Situationen, die dir begegnen. So geh hin als Gesegnete und Gesegneter Gottes. Amen.
Wer zum Singen stehen bleiben will, kann gern stehen bleiben. Wir singen noch ein Abschlusslied. Aber bevor wir das singen, ich habe vergessen, unsere neue Sängerin vorzustellen. Marlit Riedel, ist das richtig? Genau. Ist seit einer Weile bei uns in der Gemeinde, kann, wie ihr schon gehört habt, wunderschön singen. Und wir haben sie jetzt einfach mal mit reingenommen. Und ihr dürft ihr gern nach dem Gottesdienst auch noch sagen, wie gut es euch gefallen hat. Und dann singen wir jetzt noch das letzte Lied. Sieh, dein König kommt zu dir. Ein schönes Adventslied.
Sieh, dein König kommt zu dir.
Jetzt habe ich noch einige Informationen für euch. Als erstes grüße ich die Geburtstagskinder der vergangenen Woche ganz herzlich mit dem Vers aus Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Die Weihnachtskollekte gehen dieses Jahr an EBM International, die Europäisch-Baptistische Mission, die weltweit Projekte unterstützt. Und damit ihr euch davon ein bisschen bessere Vorstellung machen könnt, schauen wir einen kurzen Videoclip dazu, was dieses Jahr ganz genau mit dem Weihnachtsopfer passiert. Ich kann das leider nicht so gut erzählen, wie das in dem Video zusammengefasst ist. Ansonsten, jetzt seht ihr es.
Weihnachten in drei Worten, mit Jesus feiern.
Weihnachten für mich seit meiner ersten Kindheit an bedeutet Freude.
Christmas for me is celebrating the birth of our Lord and Savior Jesus Christ.
Als ich verstehe, was bedeutet Weihnachten, dass ich mit meiner Familie, mit Menschen, die ich liebe, diese Jesus-Geburtstag feiern kann.
For my grandchild, Christmas is the most wonderful thing for him.
Ja, ich habe es erlebt, von Anfang an, dass Weihnachten Licht in der Dunkelheit bedeutet.
It's important for us to inculcate the culture of celebrating Christmas with our children and our children's children, because they are the future of this world.
Weihnachten ist eine Zeit für Liebe und Hoffnung. Und es gibt viele Kinder in der Welt, das haben nicht die Möglichkeit, das zu erfahren. Aber wir als IBM International setzen wir uns dafür, dass gerade gefährdete Kinder Geborgenheit und Liebe erfahren. Werte, die sie ihren Alltag oft nicht erleben. Besonders deutlich wird dieser Auftrag eine unserer Herzenprojekte, dem PEPE-Vorschulprojekt in Lateinamerika.
In vielen armen Vierteln in Lateinamerika können Kinder keine Vorschule besuchen, obwohl diese für die Einschulung vorausgesetzt werden. Ohne Vorschule haben sie es in der Schule sehr schwer, kommen nicht voran oder brechen sie sogar frühzeitig ab. Und hier setzt Pepe an. Diese Projekte bieten den Kindern kostenlos eine Vorschule, damit sie die gleichen Chancen haben wie andere Kinder. Sie werden liebevoll betreut und gefördert. Viele erleben zum ersten Mal, wie wertvoll sie sind und finden Geborgenheit in einer sicheren Umgebung.
But Pepe doesn't just help children, it also supports their families. In chaotic situations, living conditions, families receive practical and sustainable assistance. The staff offer guidance with personal or family problems to help them find jobs or connect them with support for loved ones struggling with alcohol and drug addiction.
Alle PEPE-Projekte werden von lokalen Gemeinden getragen. Das PEPE-Netzwerk schult sie, damit auch kleine Gemeinden ein solches Projekt starten können. Bei PEPE erleben die Kinder Gemeinschaft. Sie singen, hören biblische Geschichten, sie beten und oft ist ihr erster Kontakt mit dem christlichen Glauben. Besonders zu Weihnachten erleben sie diese Botschaft. Sie erhalten kleine Geschenke und erfahren, dass Jesus Hoffnung und Frieden in die Welt gebracht hat.
In diesem Jahr bitten wir zu Weihnachten um Spenden für Kinderprojekte wie Pepe. Helft uns bitte, Mädchen und Jungen weltweit die Liebe Gottes und Geborgenheit zu schenken.
Unterstützt uns mit eurem Gebet und mit euren Spenden.
Together we can give the children a future and a hope. Thank you.
Also gebt von Herzen. Das Geld kommt da an, wo es benötigt wird. Und wer mit den Projekten von EBMI auf dem Laufenden gehalten werden will, der findet immer wieder aktuelle Infos auf der Homepage. Jetzt gibt es noch ein paar Termine. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, aber ein paar Ankündigungen gibt es noch. Morgen Abend am 23.12. findet um 19 Uhr noch ein Lobpreisabend in der FEG hier in Mainz statt. Herzliche Einladung dazu. Dann feiern wir die Christvesper am Heiligabend hier um 16 Uhr. Am ersten Weihnachtstag ist dann um 10.30 Uhr Gottesdienst. Und der Jahresabschlussgottesdienst findet am kommenden Sonntag, das ist der 29.12. um 10.30 Uhr statt. Der Neujahrsgottesdienst am 1.1. ist dann aber wieder um 16 Uhr. Peter möchte jetzt gerne noch etwas zum Ehekurs sagen, der dann auch Anfang nächsten Jahres wieder startet.
Vor allen Dingen haben wir den vierten Advent und da möchte ich euch gerne eine ganz kurze Geschichte erzählen. Es war einmal ein Ehepaar hier aus der Gemeinde, die hat vor ein paar Jahren an unserem Ehekurs teilgenommen. Und anscheinend hat es ihnen nicht so schlecht gefallen, denn sie haben ihren Nachbarn diesen Kurs empfohlen. Und siehe da, die Nachbarn haben den Kurs auch besucht. Naja, es scheint ihnen nicht so schlecht gefallen zu haben, denn sie haben wiederum Freunde von sich angesprochen. Und vor ein paar Wochen habe ich dann, ich glaube über Church Tools, eine Anmeldung bekommen, aber von dem Mann, dem Nachbarn, für das dritte Paar. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, habe gesagt, du, wenn es möglich ist, gib uns doch einfach mal die Kontaktdaten, damit wir direkt mit dem dritten Paar in Verbindung treten können. Und da schrieb er zurück, das ginge nicht, weil es soll eine Überraschung werden. Sie wollen den Ehekurs den Freunden zu Weihnachten schenken. Ist das nicht eine herrliche Geschichte? Und ich glaube, es gibt noch ganz viele solcher Geschichten. Wir müssen sie nur noch schreiben. Und ihr hier, ihr könnt die Autoren sein. Also nehmt gerne an dem Kurs teil. Das ist natürlich genauso für Paare, die sagen, boah, ich habe doch eine gute Ehe, was soll das? Es soll eben so bleiben. Oder vielleicht gibt es auch ein paar Themen, die ihr gerne mal euch durch den Kopf gehen lassen wollt. Da ist der Ehekurs genau der richtige. Wir starten am 27. Januar hier in der Gemeinde. Und wenn ihr Fragen habt, sprecht mich oder wenn Beate wieder dabei ist, auch gerne Beate an. Dankeschön.
Danke dir. Und jetzt wisst ihr auch alle, was das ultimative Last-Minute-Weihnachtsgeschenk noch sein kann. Wir verabschieden uns von den Zuschauerinnen und Zuschauern im Livestream und hoffen, euch bald hier live wieder zu treffen. Einen gesegneten Sonntag euch und eine gute Woche.